Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Sören Brinkmann. Guten Abend. Es gibt wohl kein Land, zu dem die Beziehungen aus Deutschland so eng sind wie zu Frankreich. Auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher und vielfach auch auf persönlicher, familiärer oder freundschaftlicher Ebene. Ergebnis der jahrzehntelangen institutionalisierten deutsch-französischen Freundschaft. Und trotzdem hat es nun 24 Jahre gedauert, bis wieder mal ein französischer Staatspräsident zu einem offiziellen Staatsbesuch nach Deutschland kommt. Auch wenn es natürlich regelmäßige Arbeitstreffen oder auch gemeinsame Kabinettssitzungen gibt. Heute ist Emmanuel Macron in Deutschland angekommen und wir hören gleich die ersten Eindrücke aus Berlin. Außerdem geht es um ein Thema, das die Politik in Deutschland und Frankreich gleichermaßen beschäftigt, wo aber manche Positionen auseinanderliegen. Es geht um die Hilfe für die Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Aggression. Wie viel Tod und Leid dieser Krieg in der Ukraine weiter verursacht, das haben wir gerade erst wieder gesehen bei einem russischen Raketenangriff mit mindestens 16 Toten. Auch dazu gleich mehr. Und natürlich beschäftigen uns in dieser Sendung auch die Kommunalwahlen in Thüringen. Gerade eben sind die Wahllokale geschlossen worden und wir schalten gleich zu unserem Landeskorrespondenten nach Erfurt in die thüringische Landeshauptstadt. Zunächst aber nach Berlin zu unserem Hauptstadtkorrespondenten dort, zu Stefan Detjen. Herr Detjen, Sie beobachten für uns den Staatsbesuch von Emmanuel Macron. Wie hat er denn heute begonnen?
Ja, mit einem Fest. Es soll auch eine Feier sein, dieser Staatsbesuch. Eine Feier zum einen des Geburtstages der Bundesrepublik Deutschland. 75 Jahre Grundgesetz, 75 Jahre Bundesrepublik. Frank-Walter Steinmeier, der Gastgeber dieses Staatsbesuchs, hat immer wieder betont, Emmanuel Macron ist der einzige ausländische hohe Staatsgast, den er zu diesem Bürgerfest eingeladen hat. Beide waren heute auf dem Bürgerfest, das sich da abspielt, auf den Wiesen zwischen dem Reichstagsgebäude und dem Bundeskanzleramt. Es gab da eine Gesprächsrunde, viele fröhliche Begegnungen. Sport spielte eine Rolle mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und dann die Olympischen Spiele im Sommer in Paris. Beide haben Tischkicker gespielt. Jetzt im Augenblick sind beide am Amtssitz des Bundespräsidenten. Da gibt es eine Pressebegegnung. Beide halten da Statements. Heute Abend gibt es dann das festliche Staatsbankett im Schloss Bellevue. Es soll deutsche Küche geben. Ich vermute mal, Emmanuel Macron setzt darauf, dass er nicht noch einmal, wie neulich bei seinem Besuch bei Olaf Scholz in Hamburg, Fischbrötchen essen muss. Morgen geht es dann weiter nach Dresden. Da will Emmanuel Macron eine Europarede halten. Und das hören wir aus dem Élysée-Palast. Die soll sich besonders an die junge Generation Europas wenden. Technik wird da im Mittelpunkt stehen. Ein Besuch beim Fraunhofer-Institut am Mittwoch dann. Preis an den französischen Staatspräsidenten, der internationale Friedenspreis in Münster. Und dann geht dieser Staatsbesuch nahtlos über in einen deutsch-französischen Ministerrat, also eine gemeinsame Art Kabinettssitzung, bei der dann Olaf Scholz, der Bundeskanzler, der Gastgeber sein wird. Und da wird es dann auch wieder um die ganz operativen Themen gehen, bei denen es ja auch immer wieder Fraktionen zuletzt gegeben hat, etwa die Unterstützung der Ukraine.
Ohne Fischbrötchen, aber mit Tischkicker. Sie haben gerade die freundschaftliche Stimmung beschrieben. Welche Bedeutung hat denn dieser Staatsbesuch?
Ja, es ist ja bemerkenswert. Sie haben das eben auch gesagt, der erste Staatsbesuch seit 24 Jahren. Jacques Chirac war der letzte französische Staatspräsident, der zu einem solchen Staatsbesuch hier war. Und das ist deswegen auf den ersten Blick erstaunlich, weil Emmanuel Macron ja ein wirklich bekanntes Gesicht in Berlin ist. Er ist allein in diesem Jahr dreimal hier gewesen, sehr eindrucksvoll ja als Redner bei dem Staatsakt zur Trauerfeier für Wolfgang Schäuble, wo er in weiten Teilen Deutsch gesprochen hat. Also man zieht jetzt sozusagen sicherlich gerne dieses diplomatische Instrument, dass man neben den Mitteln der operativen Politik, wo es immer wieder eben auch Differenzen gibt, auch diese Möglichkeit hat, in einer festlichen diplomatischen Form die deutsch-französische Freundschaft zu würdigen. Immer wieder mit Blick auch auf die Nachkriegs-, auf die vielen Kriege zwischen Deutschland und Frankreich. Immer wieder hat Emmanuel Macron das auch angesprochen, dieser Akt der Versöhnung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Und Sie haben eben schon das Programm umrissen ein bisschen. Am Dienstag dann gibt es ein gemeinsames Regierungstreffen auf Schloss Meseberg. Ist das dann der Rahmen, wo auch die Streitpunkte zwischen Macron und Scholz besprochen werden, die es ja auch gibt?
Ja, es ist ja nicht so, dass die nicht, dass man da jetzt lange suchen muss, um das besprechen zu können. Aber das ist dann wieder der sozusagen die Rückkehr in die permanente, ständige, enge Zusammenarbeit zwischen den Regierungen der beiden Länder. Emmanuel Macron ist ja hier sozusagen in der Doppelrolle, einerseits als Staatsoberhaupt auf der Ebene des Bundespräsidenten, der aber ja ein vor allen Dingen repräsentatives Staatsoberhaupt ist. Und dann geht Emmanuel Macron wieder in die Rolle des operativ-politisch wirksamen Staatspräsidenten. Da wird es dann nicht nur um die Verteidigungspolitik gehen, um die gemeinsamen Rüstungsvorhaben, sondern da soll dann auch ganz besonders das Thema einer europäischen Kapitalmarktunion im Mittelpunkt stehen. Auch auf dieser Ebene will Macron Europa voranbringen.
Emmanuel Macron hat seinen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Danke für diese ersten Informationen aus Berlin. Danke, Stefan Detjen. Und einige Themen hat Stefan Detjen da gerade angesprochen. Sicherlich auch die Militärhilfe für die Ukraine wird ein Thema sein. Aber nicht nur zwischen den Staats- und Regierungschefs. Auch die innerdeutschen Debatten haben wieder Fahrt aufgenommen. Da gibt es Forderungen, dass mit westlichen Waffen auch Ziele in Russland anvisiert werden dürfen. Und es gibt Diskussionen, wie westliche Partner bei der Luftverteidigung die Ukraine besser unterstützen können. All das fasst Johannes Kuhn für uns zusammen.
Soll die Ukraine westliche Waffen auch auf russischem Gebiet einsetzen dürfen? Die Diskussion darüber nimmt unter Kiews Verbündeten Fahrt auf und hat auch Deutschland erreicht. Ausgangspunkt war ein Bericht in der New York Times vom Mittwoch. Demnach setzt sich US-Außenminister Antony Blinken innerhalb der amerikanischen Regierung für eine entsprechende Lockerung ein. US-Präsident Joe Biden hatte den Einsatz amerikanischer Waffen auf russischem Gebiet bislang ausgeschlossen. Er fürchtet eine Eskalation. Am Freitag dann erhob NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg diese Forderung ganz offiziell.
I think the time has come for allies to consider whether they should lift some of the restrictions they have put on the use of weapons they have donated to Ukraine.
Die Zeit sei für die Verbündeten gekommen, sich zu überlegen, ob sie einige der Beschränkungen der gelieferten Waffen an die Ukraine aufheben, so Stoltenberg zum Magazin The Economist. Gerade in den aktuellen Kampfhandlungen in Grenznähe machten es die Einschränkungen für die Ukraine schwierig, sich unter diesen Bedingungen zu verteidigen. Die Ukraine zeigt sich bereits länger frustriert, dass sie Angriffen von russischem Grenzgebiet in relativer Grenznähe ausgesetzt ist, aber zum Beispiel Militärbasen dort nur mit Drohnen aus eigener Produktion angreifen kann. Unterstützung für seinen Vorstoß erhält Stoltenberg auch aus den deutschen Ampelfraktionen, zunächst von Anton Hofreiter. Er sagte am Freitag den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Ukraine solle nicht daran gehindert werden, russische Kampfjets auch im russischen Luftraum abzuwehren. Ähnlich äußerte sich am Wochenende der grünen Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer in der ARD.
Waffen, die die Verbündeten geliefert haben, sind Waffen der Ukraine. Die Ukraine kann diese so einsetzen, wie es das Völkerrecht erlaubt. Und das Völkerrecht erlaubt auch den Angriff auf militärische Einrichtungen in Russland. Und aus meiner Sicht ist es sinnvoll, die russischen Bomber zu zerstören, bevor sie über der Ukraine ihre todbringende Last abwerfen können.
Auch der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller erklärte, bei direkten Angriffen auf die ukrainische Grenze müsse es der Ukraine möglich sein, gegen Militärbasen auf russischem Territorium vorzugehen. Und auch der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid erklärte, der Einsatz westlicher Waffen auf russischem Territorium sei für ihn vertretbar und vom Selbstverteidigungsrecht der Ukraine gedeckt. Voraussetzung aber dafür sei, dass die USA und die anderen Verbündeten gemeinsam zu einem entsprechenden Beschluss kämen. Bundeskanzler Olaf Scholz dagegen zeigte sich auf dem Grundgesetzfest am Sonntag skeptisch, was eine mögliche Ausweitung des Einsatzgebiets betrifft. Es gebe klare Regeln, die mit der Ukraine vereinbart sein worden, und die funktionierten, so Scholz in einem Bürgerdialog.
Es ist das Normalste der Welt, dass die Ukraine befähigt wird, russische Einrichtungen auf russischem Boden zu bekämpfen.
So der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter am Mittag bei Welt TV. Kiesewetter geht sogar noch weiter. Er fordert eine Koalition der Willigen, die aus dem östlichen NATO-Territorium die Luftverteidigung im Westen der Ukraine übernimmt.
Die Ukraine hat zu wenig Luftverteidigungsmittel, die sie über das ganze Land einsetzen muss. Und es würde deshalb helfen, wenn dort, wo die russischen Angriffsschwerpunkte sind, im Osten und im Südosten und auch im Raum Charkiw, sie mehr Luftverteidigungsmittel hätte. Und die Lösung wäre, dass völkerrechtlich zulässig auf Grundlage der Charta der Vereinten Nationen eine Koalition der Willigen entsprechende Luftraummittel zur Verfügung stellt.
Kiesewetters Vorschlag ist nicht neu. Er orientiert sich an dem Papier, das jüngst der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen veröffentlicht hatte. Der amtierende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der Idee seines Vorgängers allerdings bereits eine Absage erteilt.
Wie bitter nötig die Hilfe für die Ukraine ist, das hat sich gerade wieder gezeigt. Bei einem Angriff auf einen Baumarkt sollen dort mindestens 16 Menschen getötet worden sein. Mehr als 40 wurden verletzt und etliche gelten noch als vermisst. Nach diesem Angriff gestern laufen immer noch die Rettungsmaßnahmen. Und es hat wieder einmal Charkiw getroffen, die Stadt im Osten der Ukraine, die in wenigen Minuten oder nur in Sekunden von russischen Geschossen aus der Luft getroffen werden kann. Andrea Bär.
Regungslos liegt der Mann unter einer zerknitterten goldenen Thermofolie, die jemand über ihm ausgebreitet hat. Diese soll eigentlich Verletzte wärmen, doch nun ist die dünne Rettungsfolie ein provisorisches Leichentuch. Denn der ältere Mann, der am helllichten Samstagnachmittag auf dem großen Parkplatz des brennenden Einkaufszentrums liegt, ist tot. Zu diesem Zeitpunkt stieg ein beißender schwarzer Rauch über den Trümmern des riesigen Einkaufszentrums in Charkiw auf. Auf einer Fläche von mehr als 13.000 Quadratmetern brannten unter anderem Lacke und Farben lichterloh und die Feuerwehrleute machten sich in Staub und Hitze ans Löschen der riesigen zerstörten Halle. Andriy Kudinov betreibt in diesem Viertel ein kleines Geschäft und er wurde Augenzeuge dieses erneuten russischen Gleitbombenangriffs auf Charkiw, was er der Nachrichtenagentur Reuters so erzählte. Es ist Panik ausgebrochen. Die Metrostation ist etwa 200 Meter entfernt und es waren sehr viele Menschen hier. Es war ja Samstagnachmittag und es ist Gartensaison. Deswegen waren viele Leute in dem großen Einkaufszentrum und viele Autos haben hier geparkt, in denen noch mehr Menschen waren, auch Kinder. Die Sonne schien und es ist seit ein paar Tagen warm und so kamen viele Leute zum Einkaufen. Es waren wirklich viele, viele Menschen. Bei dem russischen Angriff auf das Einkaufszentrum starben mindestens 12 Menschen, von denen 10 noch nicht identifiziert werden konnten. Mehr als 40 wurden verletzt und 16 werden noch vermisst. Das teilten regionale Staatsanwaltschaft und Militärverwaltung Charkiw am Sonntag mit. Und es gibt noch mehr Opfer. Denn am Samstagabend befahl Moskau einen weiteren Raketenangriff auf das Stadtzentrum, bei dem mindestens 18 Menschen verletzt wurden. Volodymyr ist ein grauhaariger, bärtiger Mann im blau karierten Hemd und er war Reuters gegenüber nur noch fassungslos. Das wird ja nie aufhören. Die Russen spüren ja nicht einmal, wie viel Leid sie über das ukrainische Volk bringen. Kleine Kinder, alte Menschen. Sie machen sich sogar lustig darüber, wenn sie darüber reden. Ich denke, wir sollten darauf antworten. Der Einschlag und die folgende heftige Druckwelle beschädigten nicht nur Volodymyrs kleinen Laden, sondern unter anderem einen Supermarkt, eine Post, einen Friseur, ein Café sowie Wohnhäuser. Türen und Fensterscheiben zerbarsten, Straßen waren voller Schutt und Erde und Autos wurden zerquetscht. Die jüngsten Angriffe auf Charkiw seien ein weiterer Beweis des russischen Wahnsinns, so Präsident Volodymyr Zelensky in seiner abendlichen Videorede. Man kann es nicht anders ausdrücken. Nur ein Verrückter wie Putin ist fähig, Menschen auf eine so abscheuliche Weise zu töten und zu terrorisieren. Es gibt Verwundete und Tote und mein Mitgefühl gilt den Familien und Freunden. Alle, die betroffen sind, bekommen die Hilfe, die sie brauchen. Für die Verteidigung des Landes gilt dies jedoch nicht. Hätten wir 2 Patriot-Flugabwehrsysteme für Charkiw, wäre das ein grundlegender Unterschied, betonte Zelensky vor kurzem. Am Samstagabend wiederholte er dann erneut seine Forderung nach mehr Flugabwehrsystemen. Diese könnten russische Angriffe abwehren und Menschenleben retten. Der Brand im Charkiwer Einkaufszentrum ist inzwischen gelöscht. Das Unternehmen erklärte unterdessen, dass Russland bereits 6 ihrer Einkaufszentren vollständig zerschossen habe, unter anderem in Tschernihiw, Butscha und Cherson sowie im heute russisch besetzten Mariupol.
Der Beitrag von Andrea Bär. Es ist eine ganze Reihe von Wahlen, die in diesem Jahr für große Aufmerksamkeit sorgen. Neben der Europawahl in 2 Wochen sind es vor allem die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und dort in Thüringen standen heute schon in dieser Reihe Kommunalwahlen an. Mehr als ein Probelauf, muss man wohl sagen, denn es ging um einige Landratsposten, Kreistage oder Gemeinderäte, die neu besetzt werden mussten. Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen, beobachtet für uns das Geschehen an diesem Wahlabend. Herr Bernhard, die Wahllokale sind jetzt geschlossen. Eine Prognose direkt um 18 Uhr, die gibt es nicht, anders als bei Landtagswahlen oder bei der Bundestagswahl. Aber wie nehmen Sie jetzt die Stimmung bei den Parteien an diesem Wahlabend wahr?
Da wir schon die ganze Zeit, eigentlich die letzten Wochen, alle schauen, vor allem jetzt auf die CDU und die AfD. Dieser Wahltag ist enorm wichtig für die CDU, die sich ja als die Kommunalpartei versteht, die verankert ist in der Fläche mehr als alle anderen Parteien bislang, die bislang die meisten Landräte stellt. Und letztes Jahr hatten wir schon mal, oder im letzten Dreivierteljahr, drei Landrats- bzw. Oberbürgermeisterwahlen außerhalb der Reihe. Da war die AfD jeweils im ersten Wahlgang über 40%. Das heißt, über 40%, das kann sowohl im ersten Wahlgang als auch im zweiten Wahlgang knapp werden. Für die anderen Parteien, die jeweils dagegen stehen, das ist eben oft die AfD. Es gibt auch vielerorts hier die Sorge um den wachsenden Einfluss der AfD. Gestern gab es thüringenweit Demonstrationen für ein weltoffenes Thüringen und gegen Rechtsextremismus. Allein in Erfurt waren 2000 Menschen auf der Straße. Aber man darf auch nicht vergessen, es geht nicht nur um AfD und CDU. Auch bei den Ämtern gibt es auch für die SPD und die Linke Posten zu verteidigen. Und es treten auch Parteilose an. Also die Spannung ist sicher größer als bei, man könnte fast sagen, herkömmlichen Kommunalwahlen.
Was sind denn die prägenden Themen gewesen jetzt im Wahlkampf?
Die Kommunalwahlen wurden schon in den vergangenen Monaten massiv von bundespolitischen Themen überlagert. Jetzt auch wieder die AfD erzählt ihre Geschichte. Sie sei die einzige Oppositionspartei in Deutschland und natürlich auch in Thüringen, die von Staat und von Gerichten verfolgt wird, während die etablierten Parteien Deutschland in den Untergang führen würden. Die Grünen haben da beispielsweise dagegen ein 10-Punkte-Programm aufgelegt. 10 Punkte zum Schutz der Demokratie. Also da geht es nicht um Klimawandel, nicht um Heizen oder um Dieselmotoren, sondern wirklich erstmal um den Schutz der Demokratie. Und es geht eben bei all diesen Dingen nicht um die Frage, wie man lokal das Leben der Menschen organisiert. Das steht sicher auf den Flyern drauf, aber auf den Plakaten sieht man was anderes und auch an den Themen, die besprochen werden an den Wahlständen. Die AfD plakatiert zum Beispiel, es gibt nur zwei Geschlechter. Die CDU wirbt dagegen, wir sind Heimat, wir kommen von hier. Also es geht um Fundamentales gegen Lokales und überlagert von bundespolitischen Themen, ist schon fast übertrieben. Und dazu kann man auch noch sagen, außerdem überlagert in Thüringen ja auch noch die Europawahl in 2 Wochen und vor allem auch die Landtagswahl im September, diese Kommunalwahl, für die jetzt natürlich die Kommunalwahl als wichtiges Messinstrument gilt, wie die Stimmung ist im Lande.
Und Sie haben, Herr Bernhard, eben schon die AfD angesprochen, auf die sich viele Blicke richten. Die dominierende Kraft in den Umfragen in Thüringen. Könnte jetzt sie auch an diesem Wahlabend, ja, oder diesen Wahlabend dominieren, oder machen Skandale um die EU-Spitzenkandidaten und mögliche Konkurrenz durch das neue Bündnis Sarah Wagenknecht der Partei dann doch zu schaffen?
Ja, das ist jetzt der Blick in die Glaskugel. Die Thüringer AfD mit Björn Höcke an der Spitze ist ja schon immer weit rechts außen im Vergleich mit anderen Landesverbänden in Deutschland. Höcke spielt schon seit Jahren das Spiel mit Provokationen am Rand der Volksverhetzung. Erinnert sein nur an seine Dresdner Rede oder auch an sein Buch mit Deportationsfantasien, die viel älter sind schon als das, was man in den letzten Monaten so gehört hat. Man kennt die Spiele im Landtag, all das kennen die Wähler. Und die AfD ist in Umfragen seit Jahren immer mehr stabil gewachsen. Dennoch gibt es jetzt Gerichtsprozesse gegen Höcke. Es gibt einen seltsamen Streit zwischen verschiedenen AfD-Listen in einem Landkreis. Es gibt die EU-Spitzenkandidaten, die unter Beschuss sind. Aber ob sich das wirklich auswirkt auf die Landtagswahl. Ich vermute mal eher, es wird ein Verbleiben auf hohem Niveau bleiben werden für die AfD. Und was Bündnis Wagenknecht angeht, die treten nur in wenigen Wahlkreisen an. Da weiß man nicht, ob das wirklich was bringen wird für die.
Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen. Vielen Dank für diese Informationen. Und über alle Ergebnisse halten wir Sie hier im Programm im Deutschlandfunk weiter auf dem Laufenden. Die Kommunalwahlen in Thüringen, eine von vielen Wahlen, auf die sich die Blicke richten, aber ganz besonders natürlich richtet sich die Aufmerksamkeit dann auf die Wahl, wenn ganz Europa wählt in 2 Wochen. Ursula von der Leyen möchte Präsidentin der EU-Kommission bleiben. Sie hat gerade erst von einer Richtungswahl gesprochen, hier im Deutschlandfunk im Interview der Woche. Das können Sie natürlich noch hören in unserer DLF-Audiothek-App. Heute dann ist sie in Leipzig aufgetreten, zusammen mit CDU-Parteichef Friedrich Merz. Alexander Moritz berichtet.
Den Kirchturm und den Platz davor habe sie im Herbst 1989 jeden Abend im Fernsehen gesehen. So beginnt Ursula von der Leyen ihre Rede. Nun steht sie selbst vor der Nikolaikirche in der Innenstadt von Leipzig, symbolträchtiger Ort der friedlichen Revolution.
Ohne diese Menschen gäbe es heute das freie und das friedliche Europa nicht. Und das ist die große Erzählung Europas, vor der ich mich verneige.
Mehrere hundert CDU-Anhänger und Interessierte stehen in der prallen Nachmittagssonne und hören zu, was die EU-Kommissionspräsidentin und Spitzenkandidatin der CDU im Europawahlkampf zu sagen hat. Von der Leyen verspricht weiteren Beistand für die Ukraine. Innerhalb der EU will sie strategische Industrien stärken. In der Handelspolitik müsse sich die EU gegen China behaupten, etwa gegen Elektroautos, die staatlich subventioniert sind.
Und hier unsere Unternehmen und hier unsere Arbeitsplätze kaputt machen. Das, liebe Freundinnen und Freunde, geht nicht. Wir wollen Handel, wir sind offen für Handel. Aber dieser Handel muss fair sein.
Angesichts der systemischen Rivalität mit China und Russland sieht CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz Friede, Freiheit und Wohlstand in Europa bedroht, nicht nur von außen.
Wir werden mit Streitkräften nach außen und Polizei nach innen unsere Freiheit verteidigen müssen. Beides gehört zusammen.
Begleitet werden die Wahlkampfreden von Gegenprotest aus ganz verschiedenen Richtungen. Gegen das Vorgehen Israels in Gaza, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Ein Banner kritisiert die Migrationspolitik der EU. Merz würdigt den Protest als Ausdruck von Meinungsfreiheit. Doch auch die sei bedroht durch den Aufstieg rechtsextremer Parteien, befürchtet von der Leyen.
Ihnen ist Europa und die Demokratie im Weg. Sie wollen dieses Europa spalten, sie wollen es kaputt machen. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das werden wir niemals zulassen. Dagegen kämpfen wir.
Ein klares Statement gegen die AfD kommt auch von Oliver Schenk, bisher Chef der Staatskanzlei in Dresden, nun Spitzenkandidat der Sächsischen Union zur Europawahl.
Wer uns aus der EU rausführen möchte, meine Damen und Herren, der rückt uns an den wirtschaftlichen und politischen Rand. Mit einem Schlag würden uns 10% unserer Wertschöpfung wegbrechen. Das Institut für Wirtschaftsforschung in Köln, eines der großen deutschen Wirtschaftsinstitute, sagt, mit einem Schlag hätten wir 2 Millionen Arbeitslose. Das kann doch nicht die Antwort in der heutigen Zeit sein.
Schenk will mehr Investitionen in Forschung, so Europas Wirtschaft zukunftsfähig machen. Ein Versprechen, das er gerade auch an junge Menschen richtet, die bei dieser Europawahl zum ersten Mal ab 16 wählen dürfen.
Vom CDU-Europawahlkampf in Leipzig berichtete Alexander Moritz. Sie hören in Deutschlandfunk die Informationen am Abend, 18.32 Uhr ist es. Die Krise im Nahen Osten, der Krieg im Gazastreifen infolge des Terrorangriffs der Hamas, das alles beschäftigt seit vielen Monaten die Nachrichtenlage, wobei der Fokus vor allem eben auf den Gazastreifen gerichtet ist und die Lage dort. Dass aber auch in Israel die Sicherheitslage kritisch bleibt, das hat sich heute wieder gezeigt. Zum ersten Mal seit Januar hat es im Landesinneren von Israel Raketenalarm gegeben. Betroffen war unter anderem Tel Aviv. Informationen von Jan-Christoph Kitzler.
Die israelische Armee sprach von insgesamt 8 Geschossen über israelischem Gebiet. Etliche seien abgefangen worden. Alarm gab es auch nördlich von Tel Aviv. Die Terrororganisation Hamas hatte verkündet, die Raketen seien aus Rafah im Süden des Gazastreifens abgefeuert worden. Damit sind die Raketen zum Teil rund 80 Kilometer weit geflogen. In den letzten Tagen hatte es in israelischen Medien Berichte gegeben, dass Raketenbeschuss auch weiter im Norden wieder möglich sein könnte. Der Beschuss hängt offenbar mit dem Vorrücken der israelischen Streitkräfte in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, zusammen. Rafah ist der letzte Ballungsraum, den Israels Streitkräfte bisher noch nicht mit Bodentruppen angegriffen hatten. Dort werden zahlreiche Hamas-Kämpfer, möglicherweise sogar die Führung der Terrororganisation und in den Gazastreifen verschleppte Geiseln vermutet. Seit Anfang Mai rücken Bodentruppen immer weiter in Richtung des Zentrums von Rafah vor. Rund 1 Million Menschen, die dort zuletzt Schutz gesucht hatten, sind inzwischen geflohen. Am Freitag hatte der Internationale Gerichtshof in Den Haag angeordnet, dass Israel die Offensive in Rafah sofort beenden müsse. Bisher hält sich Israel aber nicht daran.
Jan-Christoph Kitzler berichtete. In Papua-Neuguinea laufen weiter die Rettungs- und Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Erdrutsch. Es wird befürchtet, dass hunderte Menschen ums Leben gekommen sind.
Es seien ungefähr 150 Häuser verschüttet worden unter 6 bis 7 Metern Erdreich. Die Bergung der Opfer sei äußerst schwierig und riskant, denn es regne weiter. Die Helfer vor Ort müssten sich zwischendurch immer wieder in Sicherheit bringen, so Serhan Aktoprak, Sprecher der Internationalen Organisation für Migration. Sie mussten wegrennen, weil es so gefährlich ist. Es fallen ständig neue Felsen herunter und die Erde rutscht weiter. Die Menschen verwendeten Stöcke, Spaten und große Mistgabeln, um Leichen auszugraben. Aufnahmen aus einem Hubschrauber zeigen eine dutzende Meter breite Schneise, die ein Dorf den Abhang hinunter zu einem kleinen Fluss gerissen hat. Ereignet hatte sich der Erdrutsch am frühen Freitagmorgen. Der Unglücksort liegt im entlegenen Hochland und ist nur schwer erreichbar. Papua-Neuguinea ist ein Inselstaat im Südwestpazifik, nördlich von Australien. Schwere Regenfälle und anschließende Erdrutsche sind dort nicht selten.
Die Informationen von Peter Hornung hier im Deutschlandfunk. Und jetzt ist Astrid Ravohl bei mir im Studio. Es geht um Leverkusen, um den Meister und Pokalsieger im Fußball.
Absolut. Und nach einer Feiernacht in Berlin sind die Leverkusener Fußballer als Meister und DFB-Pokalsieger heute wieder zurückgekehrt an den Rhein. Den erstmaligen Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft krönte Bayer mit dem 1:0-Sieg im Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern. 40.000 Fans im Stadion feierten mit dem Team von Trainer Xabi Alonso, sagt Marc Eschweiler.
Es ist eine ausgelassene Party in der Leverkusener Bay-Arena. Über 30.000 Fans bejubeln die Mannschaft. Als sie hier ankam, gab es Rauchsäulen im Stadion und natürlich eine ausgelassene Stimmung. Der Doublesieger mit der Meisterschale und dem DFB-Pokal. Jeder einzelne Spieler wurde gefeiert von den Fans. Zuvor gab es den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und ein Autokorso in offenen LKW. Durch Leverkusen auch dort schon tausende Fans an der Strecke. Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Mannschaft heute am Flughafen Köln-Bonn in Empfang genommen, als sie von Berlin nach dem Pokalsieg wieder hier in die Heimat gekommen ist. Die Party in Leverkusen, die dauert noch bis in den späten Abend.
Auf die Leverkusener Nationalspieler wird Bundestrainer Julian Nagelsmann noch warten müssen. Die Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft beginnt im Weimarer Land erst einmal mit einem unvollständigen DFB-Team. Aus Blankenhain berichtet Philipp Weißkirch.
Südlich von Weimar liegt Blankenhain mit seinen noch nicht mal 7.000 Einwohnern. Am Rande des Örtchens steht das mondäne Hotel Weimarer Land. Und hier im Herzen von Thüringen ist die deutsche Mannschaft mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler bis Freitag zu Hause.
Ich liebe so ein bisschen die Abgeschiedenheit, dass es ein bisschen ruhiger ist. Der eine oder andere Spieler wird es vielleicht ein bisschen anders sehen. Bin dann so ein bisschen oldschool noch, aber ich finde, das ist eine wunderbare Vorbereitung hier. Das Wichtigste ist immer, sind die Trainingsplätze, sind die Trainingsbedingungen. Und die sind hier hervorragend.
Das Hotel hat einen eigenen Fußballplatz mit feinem englischen Rasen. Dann gibt's einen Golfplatz, einen kleinen Wald, ein großes Fachwerkhaus mit großen Zimmern, zwei Restaurants, beide haben einen Michelin-Stern und dazu noch Wellness und Fitness. Also ein Top-Angebot für viele, viele Fußballnationen. Und Inhaber Matthias Grafe weiß, sein Anwesen ist längst kein Geheimtipp mehr.
Es waren mehrere Mannschaften da. Österreich war sich eigentlich schon fast sicher, dass sie kommen. Die Holländer waren da, die Deutschen waren natürlich auch schon immer mit uns im Gespräch. Und ich habe immer gesagt, ich nehme nur den zukünftigen Europameister.
Das könnten demnach auch die Engländer werden, denn die wohnen in Blankenhain während der gesamten EM.
Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam kehren zurück in die Bundesliga. Turbine gewinnt 2:1 in Ingolstadt. Mit dem früheren Serienmeister steigt auch Carl Zeiss Jena durch den 2:0-Erfolg gegen Hoffenheim auf. Damit hat der SV Meppen trotz des 5:1-Erfolgs über Wolfsburg das Nachsehen und geht leer aus. Die sechsmalige Weltmeisterin Daja Fafolomejew hat am letzten Tag der Europameisterschaft in der rhythmischen Sportgymnastik in Budapest doch noch einen Titel gewonnen. Regina Sauer über die Darbietung mit dem Band.
Die erste Entscheidung des Tages für die sechsmalige Weltmeisterin, zunächst das Ballfinale. Die 17-Jährige vom TSV Schmieden präsentierte ihre brandneue Übung zu Michael Jacksons Hit In the Closet. Insgesamt war ihre Performance nicht so sicher und stark wie gestern im Mehrkampf. 34,00 Punkte bekam sie dafür und verpasste damit als Viertplatzierte eine Medaille ganz knapp um 0,25 Punkte. Im abschließenden Bandfinale packte die Titelverteidigerin den Kampfgeist aus und präsentierte eine makellose Übung. Alle Risikoelemente sicher, die Gerätetechnik exzellent und die Ausführung mit 8,6 der höchste Wert des gesamten Tages. Am Ende sicherte sich mit herausragenden 34,400 Punkten den goldenen Abschluss dieser Europameisterschaften.
Die Berliner Handballer sind beim Final Four der European League Titelverteidiger. Sie spielen aktuell im Endspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Platz 3 in Europas zweitwichtigstem Clubwettbewerb hat sich ebenfalls ein Bundesligist gesichert, und zwar die Rhein-Neckar-Löwen. Der große Preis von Monaco ist das Rennen, weswegen Charles Leclerc Formel-1-Rennfahrer geworden ist. Heute hat der Ferrari-Pilot sein Heimrennen gewonnen. Volker Hirt.
Noch nie hat in der 70-jährigen Geschichte dieses Grand Prix ein Monegasse das Rennen gewonnen. Charles Leclerc ist der Erste nach mehreren Anläufen. Zweimal schon auf der Pole Position, nie auf dem Podium. Im dritten Anlauf hat's geklappt. Der Ferrari-Pilot siegte überlegen vor Oscar Piastri im McLaren und dem Teamkollegen Carlos Sainz. Weltmeister Max Verstappen nur Sechster. Er behält trotzdem klar die Führung in der Weltmeisterschaftsgesamtwertung. Nico Hülkenberg erwischte ein schwarzes Wochenende. Erst disqualifiziert im Qualifying wegen eines nicht ordnungsgemäßen Heckflügels, dann kurz nach dem Start in einen Unfall verwickelt, schied er früh aus.
Und Schweden hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien Bronze gewonnen. Im Spiel um Platz 3 setzten sich die Skandinavier in Prag gegen Titelverteidiger Kanada mit 4:2 durch. Das Finale am Abend spielen nachher Gastgeber Tschechien und die Schweiz.
Vielen Dank, Astrid Ravol. Und mehr vom Sport gibt es dann gleich ab 19.10 Uhr hier in Sport am Sonntag. Das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Sören Brinkmann. Tschüss.